Die Suche. Ich frage in einer Buchhandlung nach Martin S. und dem Fortgang seiner Arbeit. Die Buchhändlerin erteilt mir Auskunft. Mit sorgenvollem Gesichtsausdruck erzählt sie, dass der Schriftsteller zurzeit und zu seinem Leid schon seit längerem in den Filialen der Großbuchhandlung Heinrich, und zwar in Altona und in der Kleinen Freiheit, anzutreffen sei. Ein kleines Lächeln glättet die Stirn faltender Buchhändlerin. Martin S. würde sich nur noch ungern dort aufhalten. Er hätte mit der Recherche für seinen neuen Roman bereits vor einem halben Jahr begonnen und würde nun damit fortfahren, weil er sich einen Beginn der Schreibarbeit nicht vorstellen könne. So sei er jeden Tag in einer der beiden Buchhandlungen anwesend, um Menschen zu treffen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Im Grunde genommen hätte er aber gar keine Lust mehr zu dieser Tätigkeit. Ein Abschied von der Öffentlichkeit würde ihn jedoch an den Schreibtisch zwingen, und diese Situation fühle er sich nicht gewachsen. So treibe er sich zumeist in den hinteren Räumlichkeiten der jeweiligen Buchhandlung herum, schaue mürrisch dem Publikumsverkehr zu, sei nur selten zu einer Auskunft über seine Person oder eines seiner Werke bereit und habe beinahe jegliches Interesse an den Kunden verloren. Martin S. wirke verstört, verriet mir die Buchhändlerin. Er befinde sich in einer Krise, die eigentlich eine Schreibkrise sei. Das wage sich der berühmte Schriftsteller allerdings nicht einzugestehen, und so quäle er das Verkaufspersonal der Firma Heinrich mit seiner schlechten Laune. Vor einem halben Jahr habe er seine Umgebung noch mit Witzen und anderen kleinen Späßen aufgemuntert, habe den Kunden viele Fragen gestellt und einen Schreibblock nach dem anderen mit seiner bescheidenen Schrift gefüllt. Er habe ein echtes Interesse am lesenden Menschen gezeigt. Jetzt jedoch bleibe er auf seinem Stuhl sitzen, schlage die Beine übereinander, kreuze die Arme vor der breiten Brust und innerviere die Buchhändler mit seinem gelangweilten Gesichtsausdruck. Ab und zu würde er den Tisch mit den Neuerscheinungen inspizieren, hier und dort ein Buch in die Hand nehmen, mit dem Zeigefinger den Text an der willkürlich aufgeschlagenen Seite verfolgen und dabei den Kopf schütteln. Martin S. mache einen sehr unzufriedenen Eindruck, sagt mir die Buchhändlerin. Doch wage niemand einzuschreiten. Denn einerseits würden viele Menschen den Laden nur seinetwegen betreten, zwischen den Regalen wandeln und auf eine Ansprache des Meisters warten. Es sei in der Kleinen Freiheit vorgekommen, dass ein in der Buchhandlung unbekannter, schüchterner junger Mann eine ganze Stunde hin und her gelaufen sei, von der Lyrik bis zum Sachbuch über Gartengestaltung alles in der Hand gehalten, dabei des Öfteren einen verschämten Blick in Richtung Martin S. geschickt habe und mit einer zutiefst unglücklichen Miene und ohne mit jemandem gesprochen zu haben, die Heinrichsche Buchhandlung verlassen habe. Da manche dieser neugierigen und zugleich nach Aufmerksamkeit heischenden sich nicht trauen würden, ohne den Kauf eines Buches getätigt zu haben, wieder zu gehen, würde sich auch die Anwesenheit einer missmutigen Berühmtheit auszahlen. Das Geschäftliche rangiere schließlich vor dem Betriebsklima und komme letztendlich auch dem angestellten Personal wieder zugute. Die Buchhändlerin stößt einen kaum merklichen Seufzer aus. Zum Zweiten würde beinahe in jeder Woche ein Pressevertreter nach Martin S. schauen. Es würde sich immer um denselben Mann, Lokalredakteur eines Stadtteilblattes, handeln. Die wirklich wichtigen Kollegen seien nicht mehr interessiert. Die Nachricht vom Dichter in der Buchhandlung sei Schnee von gestern und ein müder Dichter keine Schlagzeile wert. Meine Auskunfterteilerin zuckt mit den Schultern. So sei es nun einmal, aber man könne schließlich Martin S. nicht vor die Tür setzen. Herr Heinrich sei ein Freund des Schriftstellers, diese Verbindung würde die derzeitige Situation verschlimmern. Die Buchhändlerin schweigt und sieht mich über die Kasse hinweg an. Ich bedanke mich bei ihr für die Informationen. Dann frage ich sie nach dem Weg zur Kleinen Freiheit, die, wie sich herausstellt, parallel zur Großen Freiheit liegt. Die Heinrichsche Buchhandlung, sagt mir die Frau, befinde sich zwischen einem seltsamen Antiquariat mit Büchern aus den 50er Jahren und einem türkischen Imbiss, in dem man ein vorzügliches Fladenbrot essen könne. Auch Martin S., so habe man es ihr zugetragen, würde manchmal in den Grill mit Namen Bosporus gehen, sich einen Salat mit knusprigem Fladenbrot bestellen und die kleine Mahlzeit gleich dort verzehren. In der Buchhandlung würde er am Morgen Kaffee und am Nachmittag schwarzen Tee trinken, zuweilen auch ein Glas Saft. Ich fühle mich der Buchhändlerin mittlerweile sehr vertraut und gebe ihr zum Abschied die Hand. Die detaillierte Schilderung meines Weges zur Kleinen Freiheit möchte ich mir ersparen. Es war ein Weg, der mich mehrere Male in die Irre führte. Ich verzettelte mich, verlor mein Ziel vollständig aus den Augen, vergaß den Namen des Geschäftes und wusste sogar zuweilen nicht mehr, dass ich einen Schriftsteller mit Namen Martin S. aufsuchen wollte. Mittags um 14 Uhr hatte ich die Heinrichsche Buchhandlung in der Innenstadt verlassen. Es wurde bereits um 4 Uhr dunkel und ich war zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht an meinem Ziel. Die Finsternis, die nur durch wenige Straßenlaternen und Leuchtreklameschilder von ein paar Lokalen, die des Nachmittags bereits öffnen, erhellt wurde, machte mich hilflos. Ich traute mich nicht, Passanten anzuhalten und nach der Kleinen Freiheit zu fragen. Ich war fremd in dieser Gegend und fürchtete mich vor den Menschen, die an mir vorübereilten und, wie ich glaubte, in diesem Stadtteil wohnten. Ich landete in einem Hinterhof, in dem Ratten zwischen Mülltonnen und mit Abfall gefüllten Plastiktüten, die geplatzt waren und deren stinkenden Inhalt ich im letzten Moment aus dem Weg gehen konnte, hin und her flitzten. Ich durchquerte den Hof und fand mich auf der anderen Seite in einer Gasse wieder, die ich, wie mir schien, bereits etwa eine Stunde zuvor begangen hatte. Sicher war ich mir dessen jedoch nicht. Schließlich fasste ich mir ein Herz und sprach eine Dame in einem Kunstpelz an. Sie hielt den Kragen ihres Mantels eng an den Hals gepresst, ihre Lippen waren dunkelrot und mit einem hellen Stift hatte sie die Konturen nachgezeichnet. Die Frau, die ich ohne zu wissen warum für eine Einheimische hielt, reagierte nicht auf meine Frage. Sie pfiff, kaum hörbar, eine kleine Melodie. Während sie sich von mir entfernte, konnte ich nicht umhin, ihre wohlgeformten, schlanken Beine zu bewundern. Ich fühlte mich mutlos. Bald würde der Buchladen schließen und Martin S. nach Hause gehen. Dabei wusste ich noch nicht einmal, ob der Schriftsteller tatsächlich an diesem Tag in der kleinen Freiheit weilte. Die Buchhändlerin hatte mir hierüber keine Auskunft geben können, nur den Hinweis, dass er diesen Ort für seine Recherchen, die in Wirklichkeit längst ruhten, bevorzuge. Ich muss gestehen, dass ich niemals ein Buch von Martin S. gelesen habe. Ich nahm meine Suche wieder auf und kam an einem Haus vorbei, in dem sämtliche Fenster zugemauert waren. Über der Eingangstür leuchtete ein viereckiges Schild mit einer dicken 16 blaue Farbe in die Nacht. Es war ein sehr großes Schild, ich blieb darunter stehen. Das Blau ergoss sich über meinen Mantel und meine Hände. Ein Hund setzte sich neben mich und auch er färbte sich blau. Das Tier schaute zu mir auf, in seinen Augen spiegelte sich die 16. Ich wandte mich wieder der Straße zu. Mir gegenüber, auf der anderen Seite der Fahrbahn, erstrahlte die Schaufensterauslage eines Buchladens in gleißendem Licht. Die ausgestellten Bücher lagen auf einer roten Samtdecke, zwei oder drei waren geöffnet, als wollten sie die Vorübergehenden zum Lesen verführen. Über dem Eingang stand in großen Buchstaben der Name der Buchhandlung: Heinrich. Ich schlängelte mich an geparkten Fahrzeugen vorbei und wollte gerade die Straße überqueren, als mich ein lautes Geräusch erschreckte und innehalten ließ. Etwa eine Schrittlänge von mir entfernt fuhr ein schwarzes Auto an mir vorbei und hupte noch einige Male, als gelte es, außer mir noch andere fahrlässige Passanten zu warnen. Eine rothaarige Frau saß am Steuer des Wagens, neben ihr lehnte ein grauhaariger Mann seinen Kopf an das Seitenfenster. In diesem Moment läutete ganz in der Nähe eine Kirchenglocke 6-mal. Gleichzeitig sah ich eine sehr kleine, sehr dünne Frau in einem grünen Kostüm, die die Tür der Buchhandlung von außen verschloss. Die zerbrechlich aussehende Gestalt zog mit geübtem Griff ein Gitter vor die Glastür, verschloss auch dieses und eilte in die Richtung, in die auch das schwarze Auto gefahren war, davon. Immer noch auf der anderen Straßenseite stehend, schaute ich ihr nach und gewahrte im selben Augenblick eine flüchtige Erscheinung. Etwa 10 Meter vom Buchladen entfernt bog ein großer Mann in eine Seitengasse. Er hatte einen grauen Stoffmantel an und hielt in seiner rechten Hand ein Fladenbrot. Ich ging zurück auf den Bürgersteig und schlug die andere Richtung ein.